ganz schön Techno heute. Hallo Leute, Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitty ist wieder da und hört mal da rein. Komisch, ne? Aber im Original kommt dieser Song vom ersten Album von Bruce Springsteen. Und ja, es ist mir heute eine große Herzenssache, diesen für mich wirklich größten Künstler aller Zeiten euch vorzustellen, so ein bisschen zu porträtieren, von dem man natürlich viel weiß. Aber es gibt natürlich einen Anlass. Ich habe letzte Woche den Bruce Springsteen gesehen auf meinem tatsächlich 12. Konzert und ich war wie immer begeistert hin und weg und es war wahnsinnig geil und ich habe gedacht, ey Pitty, jetzt muss dann trotzdem mal diesen Mann porträtieren. Der Mich wird sich freuen. Ich bin gespannt, ob er sich's ganz anhört und andere auch. Es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, brauche ich nicht unbedingt Springsteen, aber es gibt ganz viele, die sagen, er ist wunderbar und dazu gehöre ich eben auch, weil er eben für mich all das verkörpert, was irgendwie toll ist am Rock'n'Roll auch, obwohl, da werde ich auch drauf kommen, so dieses coole Sex- und Drugs-Ding nicht seine Welt sind, aber trotzdem ist er einfach, was das Songwriting angeht, was die Einstellung angeht, was die Songs, die Texte und so weiter angeht, für mich der Größte. Und jetzt das ungewöhnlichste Ding überhaupt heute. Das wollte ich nur so am Anfang ein bisschen haben, damit man hört, dass es ganz viele Coverversionen gibt von Bruce Springsteen Songs und das ist jetzt eine. Manfred Mann's Earth Band haben diesen Song gemacht und das ist eine Version mit den Disco Boys zusammen. Es gibt wenig Disco-Versionen von Springsteen Songs, das ist wahrscheinlich naheliegend. Er ist, das kann man glaube ich sagen, ein uramerikanischer Künstler, Songwriter, Rock'n'Roller überhaupt. Und das wird natürlich heute schwer, irgendwie da zu sagen, wir machen mal in der Stunde, porträtieren wir mal diesen Typen und erzählen alles, was da ihn ausmacht oder so. Aber meine Idee war heute, euch Songs vorzustellen, die man vielleicht nicht unbedingt kennt. Jetzt hören vielleicht heute ein paar Leute zu, die wirklich auch Fans sind, die werden jeden einzelnen Song kennen. Aber ich habe mir jetzt mal für die Leute, die vielleicht nicht so die großen Fans sind, Songs ausgesucht, die nie Singles waren, die nie groß rausgekommen sind, die aber trotzdem alles Lieblinge von mir sind. Ja, und natürlich kennt man Hungry Heart und man kennt Born in the USA und man kennt die ganzen Songs von der Born in the USA und man kennt Dancing in the Dark und Streets of Philadelphia und was weiß ich alles. Also ich meine, im Prinzip sind Leute, die in den 80ern groß geworden sind, mit Springsteen auch aufgewachsen. Das ist einfach so. Und seine Songs laufen immer noch rauf und runter im Rockradio, im Oldie-Radio und was weiß ich wo. Aber er ist für mich wirklich der konstant über 50 Jahre es geschafft hat, Qualität abzuliefern. Natürlich gibt's da auch bei mir Sachen, wo ich sage, boah, das ist jetzt nicht gut und da bin ich jetzt nicht begeistert oder so. Aber trotzdem ist es auf die Dauer immer was Tolles gewesen. Und das kann ich auch sagen, nachdem ich dieses Konzert wieder gesehen habe, jetzt letzte Woche auf dem Hockenheimring, also riesig groß, um die 100.000 Leute dort, eigentlich viel zu groß und ich habe den Springsteen irgendwie gesehen, so 5 Zentimeter hoch oder so von meiner Distanz aus, aber trotzdem ist diese Magie, die rüberkommt bei einem Konzert, so einzigartig und bei all diesen 12 Konzerten, die ich gesehen habe, war es einfach so, dass ich nie sagen kann, dass irgendjemand live besser war als er. Das kann er einfach. Niemand kann das so wie er. Und ich habe ihn gesehen mit der Band und alleine und mit anderen Formationen und mit anderen Kollaborationen und so weiter. niemand spielt live so wie Bruce Springsteen und niemand nimmt die Leute so mit und reißt die Leute so vom Hocker wie er und deswegen ist er mein größter Held und deswegen muss das heute mal sein. Ich versuche das Ganze ein bisschen chronologisch aufzudröseln, das Ganze auch und euch so ein bisschen die Geschichte dieses Mannes zu erzählen. Er ist aufgewachsen unter relativ armen Verhältnissen in New Jersey, in der Kleinstadt Freehold, New Jersey, so ein Kaff da auch an der Küste. Da gab es hier so einen Boardwalk und gab es da so einen Freizeitpark und so weiter. Und seine Mama, die immer noch lebt, Ende 90 ist, ist eine ganz liebevolle Mutter immer gewesen, ihm auch, und er hat zwei Schwestern, und der hatte aber ein wahnsinnig schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, das er immer wieder auch in Songs thematisiert hat, und gerade dieses Verhältnis hat ihn, glaube ich, auch geprägt, weil er überhaupt keine musikalische Vergangenheit eigentlich hat. Also die Eltern haben ihm nicht gesagt, du sollst irgendwie mal Musiker werden oder so. Selbst die Mutter wollte, dass er irgendwie mal vielleicht Anwalt wird oder ähnliches. Der Vater hat irgendwie nie was gesagt, weil der Vater eher ja selber krank war, depressiv war, viel Alkohol getrunken hat und so weiter. Ein ganz einfacher Arbeiter war und ihn einfach irgendwie in dem Haus immer ja so ein bisschen kurz gehalten hat und gesagt hat, nee, mit deiner Gitarre kommst du sowieso nicht weiter und der kleine Bruce musste ihn manchmal aus der Kneipe abholen und der Vater war immer abends in der Küche gesessen bei dunklem oder bei kaum Licht und hat ein Sixpack Bier getrunken jeden Abend oder war halt, wie gesagt, saufen in der Kneipe und so und hat ihn nicht inspiriert oder nie gesagt, Mensch Junge, aus dir wird mal was und mach mal was aus deiner Kunst und das wird was oder so. Vielleicht war das auch die Triebfeder, zu sagen, ich zeig's ihm und auch das war wohl immer wieder das Ding, er hat ihm jede Platte geschickt und hat gesagt, ey Papa, hör dir das mal an, aber der Papa hat irgendwie nie drauf reagiert und das ist vielleicht auch so einer der Gründe, warum er vielleicht auch gesagt hat, ich muss besonders gut werden, ich muss raus aus diesem Kleinstadt Mief und ich muss der Welt zeigen, was ich kann und das mache ich auch mit der Musik. Und es war natürlich, wie es bei vielen so ist, am Anfang relativ schwierig. Es hat bei ihm relativ lang gedauert, bis er richtig erfolgreich wurde. Er hat sich den Hintern abgespielt, hat ganz viel Gitarre gespielt und war einer der besten Gitarristen in dieser New Jersey-Gegend da. Und hat eben in vielen solchen Kneipen, Clubs und so weiter mit verschiedenen Bands, Formationen zusammengespielt und hat dann ein paar Leute kennengelernt, unter anderem den Steve Van Zandt, mit dem er immer noch zusammenspielt und den Gary W. Talent. Und die haben sich immer wieder getroffen und haben so lose Bands gehabt. Ja, und dann irgendwann kam es dann schon so weit, dass die Leute gesagt haben, hey, Mensch, der Typ ist echt gut und er hat einen Plattenvertrag bekommen und was hat man dann gemacht? Man hat gesagt, weil der so coole Texte hat und das Ganze ein bisschen metaphorisch ist und so weiter, der wird der neue Bob Dylan und sowas ist natürlich auch große Bürde irgendwie und da hat er auf der ersten Platte, die rauskam, Anfang der 70er Jahre, die heißt Greetings from Asbury Park, New Jersey. Und da war er 23. Viele Leute sagen ja so, die besten Platten machen die Künstler, wenn sie Anfang 20 sind. Und ich muss auch sagen, das ist auch wirklich eine meiner Lieblingsplatten von ihm überhaupt, diese erste Platte. Da klingt es noch gar nicht wie Born in the USA, sondern es ist, sagen wir mal, weniger rockig, ein bisschen mehr soulig, die Gitarre kommt also noch nicht so richtig groß raus, aber es sind ganz schöne Texte und es ist aber schon ziemlich angelehnt an dieser Bob Dylan Geschichte. Deswegen hören wir mal in einen Song von der ersten Scheibe rein und der heißt Growing Up Springsteen, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair that was just right, and commanded the night brigade.
Platte mit zwei Songs, die dann Hits wurden, nämlich dieser For You-Song, den ich vorhin gespielt habe, den Manfred Mann gemacht hat, und auch Blinded by the Light. Ganz viel Wörter, wordy, das Ganze halt ein bisschen, wie gesagt, an Bob Dylans Lyrik so ein bisschen angelehnt, aber coole Sachen drauf, ganz schön gemacht, ganz Keyboard-lastig das Ganze, auch wie gesagt, die Gitarre nicht so sehr im Vordergrund. Und hier Growing Up natürlich, auch da wird schon thematisiert, wie das ist, aufzuwachsen, wenn die anderen, die Erwachsenen, der Vater, einem eigentlich sagen, so wird es nichts mit dir. Growing up, so ist es, wenn man aufwächst in so einem Kaff und ja, so ein bisschen Außenseiter ist. In der Schule auch nicht gut gewesen, immer Probleme gehabt, nicht viele Freunde gehabt, einfach so ein Outlaw gewesen, immer lange Haare gehabt, was früher da schon nicht so gut angekommen ist und so weiter. Also er hatte es schwer, aber er wollte es auch schwer haben, weil er nicht dazugehören wollte. Dann auch eine Geschichte, die er immer wieder erzählt, auch auf Konzerten erzählt, dass er eigentlich für den Vietnamkrieg hätte eingezogen werden müssen, aber er wurde da ausgemustert. Und da gibt es also auch auf einem Live-Album, wo er diese Geschichte erzählt, eine lange, breite Story da, wo er das eben ihm sagt, dass er irgendwann dann nach Hause kommt und sein Vater fragt, na, wie schaut's denn aus, bist du jetzt, musst du jetzt nach Vietnam gehen? Und er sagt dann, nee, ich bin ausgemustert. Und der Papa sagt dann, ja, ist gut so. Also auch das so dieser Zwiespalt, ja, dieses Ding, wenn du mal beim Militär wärst, da würden sie aus einen Mann aus dir machen, aber dann ist der Vater doch froh, dass er eben nicht in sich dieser Gefahr aussetzen muss. Und ich glaube, es gab viele in der Zeit, Springsteen ist Jahrgang 49, die da hätten vielleicht eingezogen werden müssen und die aber auch wussten, dass ein paar von ihren Kumpels entweder nicht heimgekommen sind, weil sie dort im Krieg gefallen sind, oder schwer verletzt oder traumatisiert heimgekommen sind. Auch das thematisiert er immer wieder. So, also diese erste Platte hat er aufgenommen, war kein Erfolg. Die Plattenfirma hat noch gesagt, okay, wir geben da noch eine Chance. Du darfst noch eine Platte aufnehmen, aber es muss ein bisschen kommerzieller werden. Und genau das Gegenteil hat er eigentlich gemacht. Also die zweite Platte, The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, ist eine vollkommen unkommerzielle Platte. Da sind Songs drauf, die sind 7, 8, 10 Minuten lang. Die sind sicherlich sehr gut. Ich mag die Platte sau gern, aber die sind nichts, was man irgendwie im Radio spielen würde. Da ist noch weniger als auf der ersten Platte ein Hit drauf, aber man sieht die Spielfreude und langsam hat sich diese Band so ein bisschen rauskristallisiert. Also da war der Gary W. Talent war dabei, der David Sanchez war dabei, der zwar dann irgendwann ausgestiegen ist, aber mit dem er immer ein gutes Verhältnis hatte, immer noch hat. Es war so eine Bandgeschichte. Man merkt auch, dass auf der Platte so die Leute so ein bisschen das Jammen anfangen, dass die Songs eben ausufern, weil die so gute Musiker sind und weil er die sich so um sich geschart hat und so. Und deswegen ist es eine, also für mich eine der schönsten Platten überhaupt, weil man da so merkt, dass ein junger Typ gerade dabei ist, hier voll Bock zu haben und das alles rauslässt, was ihm Spaß macht am Musik machen. Und ich spiele jetzt einen Song von dieser zweiten Platte, The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, Kitty's Back. Und den Song habe ich tatsächlich auf den paar Konzerten, die ich gesehen habe, noch nie live gehört, aber jetzt, letzten Freitag, hat er den gespielt, sehr geil, riesen Band dabei gehabt, also seine normale E Street Band und noch Bläser-Section dabei und drei Background-Sänger, Sängerinnen dabei gehabt und Perkussion dabei gehabt und so. Und da kommt natürlich dieses Ding, was viel mit Improvisation zu tun hat, besonders geil rüber. Und das war also für mich auf diesem Konzert eins der Highlights. Und ich spiele es jetzt in der Originalversion von der zweiten Platte von Springsteen, Kitty's Back. Da merkt man schon eins, das muss ich sagen, als Gitarrist, als Solo-Gitarrist ist er nicht so meins, ganz ehrlich. Alles cool. She loved to marry some top cat in the cool truth. In the hills and in a tally, since Sally left the alley, since Kitty left the big pretty things, I got geht dann weiter, Riesending, steigert sich ohne Ende, jeder hat sein Solo, der Danny Federici, der die Hammond-Orgel spielt, einer seiner Weggefährten, der immer dabei war, bis er irgendwann gestorben ist, aber da merkt man schon so, das ist so ein bisschen ein Jam-Session-Banding, Danny Federici an der Orgel. Saucoole Geschichte, also der Danny Federici, der hat auch gern mal einen Joint geraucht und wurde dann irgendwo in New Jersey gesucht, weil die Polizei wusste, dass er eben mit Drogen was am Hut hatte und so. Und dann hat er tatsächlich sich hinter seiner Orgel, wenn die Polizei kam, hat er sich immer hinter seiner Orgel versteckt. Und deswegen hat der Bruce Springsteen ihn immer vorgestellt mit Now you see him, now you don't. Da ist er gerade nicht, weil er gerade hinter der Orgel sich vor der Polizei versteckt. Sehr lustig. Ja, Kitty's Back von The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, die zweite Platte. Und natürlich war die auch überhaupt kein Erfolg, noch weniger als die erste Platte. Und dann, was sagt die Plattenfirma? Ja, so geht's nicht weiter. Entweder du lieferst uns jetzt ein Hit-Album oder es ist vorbei. Und dann war das Ganze ganz schwierig für den Springsteen. Er hat gewusst, er muss jetzt komplett abliefern, dann hat er ein Riesenproblem mit seinem Manager gehabt, Mike Appel hieß der Typ, es war ein junger Typ, der eigentlich alles versucht hat, für ihn richtig zu machen, aber er hat es nicht auf die Reihe gebracht, er hat keine Kontakte gehabt, er hat auch viel zu viel Geld von ihm verlangt und der Springsteen hat einfach versucht, aus diesem Managementvertrag rauszukommen. Das hat er auch, dann auch irgendwann geschafft. Und der wusste, er muss jetzt die Platte seines Lebens machen. Und dann kam auch die Platte seines Lebens. Für mich auch wirklich die größte Platte aller Zeiten. Mein Lieblingsalbum überhaupt. Born to Run von Springsteen. Da passt alles. Da passt das Cover, dieses wunderbare Schwarz-Weiß-Cover, wo der Springsteen an dem Clarence Clemens angelehnt ist, der Typ mit dem Saxophon, der Springsteen mit seiner Fender Telecaster Gitarre, die schon angeschrammelt ist. Die Songs alle geil, pure Romantik. Es geht immer drum, abzuhauen, was Neues zu suchen, aus der Kleinstadt rauszugehen, irgendwo hinzugehen, mit einer schönen Frau irgendwo hinzugehen. Die Songs spiegeln das alles wieder. Das ist wahnsinnig toll aufgenommen, instrumentiert. Man könnte, das Einzige, was ich überhaupt an der Platte irgendwie kritisieren kann, ist, dass der Sound ein bisschen knackiger sein könnte. Das Schlagzeug könnte ein bisschen besser rauskommen. Aber so alles ist da drin in dieser Platte. Die hat eine wahnsinnig geile Dramaturgie, der Spannungsbogen ist toll, die Texte sind Wahnsinn, aber er sagt immer, dass er praktisch gestorben ist, als er diese Platte aufgenommen hat, weil das so hart war und dann war eine Deadline da und die haben es kaum geschafft und der Steve Van Zandt hat ihm geholfen und die haben das Saxophon-Solo haben es dem Clarence Clemens vorgesungen, weil sie das nicht notieren konnten und was weiß ich und der Springsteen hat das Ding aufgenommen und dann hat er irgendwann dieses Master-Tape oder diese Master-Schallplatte bekommen und hat das Ding in die Ecke geworfen und hat gesagt, das ist scheiße, weil er einfach vollkommen fertig war, am Ende war und dann ist das Ding rausgekommen, aber es war dann der Durchbruch, weil der wichtigste Song von Springsteen da drauf ist, nämlich Born to Run, den ich schon mal hier in einem Podcast dabei hatte, bei dem Auf und Davon Special und natürlich ist auf dieser Platte mein Lieblingssong überhaupt aller Zeiten drauf, nämlich Thunder Road. Aber ich habe ja heute gesagt, ich spiele euch ein paar Songs, die man eben vielleicht nicht so kennt. Und einer dieser Songs auf dem Born to Run Album ist der Song Night, der auch genau das thematisiert. Es ist Nacht, ich will raus, ich will abhauen, es ist mir zu eingeengt in dieser kleinen Stadt und deswegen haue ich ab und genau das zeigt diese Musik mit diesem wahnsinnigen Saxophon-Sound, mit diesem wahnsinnigen großen Wall-of-Sound-Ding, wo alles eben fast schon übervoll ist, aber es passt halt alles perfekt zu der Idee dieser Songs. Deswegen der Song Night vom Born to Run Album Springsteen. Ich glaube, man hört es schon, das ist wahnsinnig voll alles, fast schon zu viel eben, aber eben immer an der Grenze das Ganze. Es hat auf dem Album den Song Jungle Land, mit dem das Ganze aufhört, 10 Minuten lang, ein 2,5 Minuten langes Saxophon-Solo drauf für die Ewigkeit, die beste Platte aller Zeiten. Ja, und deswegen möchte ich da mal so ein bisschen über die Band reden, die sich dann formiert hat. Also er hat natürlich immer wieder mit verschiedenen Leuten zusammengespielt, aber die größte Magie ist offensichtlich entstanden zwischen Bruce Springsteen und The Big Man Clarence Clemons. Ein Typ, ein Riesentyp, über 2 Meter groß, wahnsinnig breit, ein Riese, ein Afroamerikaner. Und es gibt diese legendäre Geschichte, dass der Springsteen mit so einer Combo irgendwo in New Jersey in so einer Seaside Bar gespielt hat. Und draußen war es wohl wahnsinnig regnerisch und es waren kaum Leute da und haben zugeschaut. Und irgendwann geht die Tür auf und es kommt dieser Schrank rein zur Tür mit einem Koffer, mit einem Saxophon drin, schaut sich diesen schmächtigen, damals noch schmächtigen Typen auf der Bühne an und schaut ihn an und der Springsteen sagt, oh Gott, entweder wir kriegen jetzt die Mütze voll oder der will irgendwas mit uns machen. Und es war tatsächlich so, Clarence Clemons spricht mit dem Springsteen und sagt, hey, ich bin hier und ich möchte mit euch Musik machen. Und der Springsteen sagt, ja, okay, kannst du machen, weil er Angst hatte vor ihm. Und dann packt er dieses Saxophon aus und es muss tatsächlich sofort zwischen den beiden geklickt haben. Man kann wirklich sagen, dass die beiden sich so perfekt verstanden haben und der Springsteen auch wusste, das ist das Puzzle, das fehlt in der Band, um damit was richtig Gutes zu machen. Und der Big Man wusste auch, er braucht einen wie den Springsteen, um richtig gut rauszukommen. Und das war dann die Sache. Und das merkt man natürlich vor allem auf diesem Born to Run Album. Also die Band war dann da. Max Weinberg am Schlagzeug, der ja bei Conan O'Brien dann später in der Late Night Show gespielt hat. Also Roy Bittan, ein genialer Pianist, der sich der Combo auch angeschlossen hat, weil der David Sanchez aufgehört hat. Gary W. Talent am Bass, mit dem er immer gespielt hat. Danny Federici. Das ist so sind so die Grundpfeiler dieser Band. Und ja, wie gesagt, der Clarence Clemons und der Danny Federici sind leider gestorben. Alle anderen sind noch dabei und sind diese alten Weggefährten. Und man merkt es einfach, dass die perfekt aufeinander eingespielt sind, dass die wirklich jetzt mittlerweile fast 50 Jahre miteinander Musik machen und das hörst du. Du hörst, dass es einfach funktioniert. Jetzt sagen wir mal, mit 73 Jahren ist er nicht mehr ganz so spontan auf den Konzerten, aber wie gesagt, ich habe zuvor schon ein paar gesehen, da gab es mal eine Zeit, gerade so vor 10, 12 Jahren, wo der Springsteen sich da so einen Spaß draus gemacht hat, dass die Leute ins Publikum kommen sollten mit Plakaten, auf denen Songtitel standen. Und dann hat er tatsächlich, ist er vorgegangen während des Konzertes und hat sich irgendein Plakat genommen von jemandem, der eins hochhält. Und dann hat der einfach spontan mit der Band dieses Lied gespielt. Und die Band, die so gut aufeinander eingespielt ist, hat sofort das spielen können. Und das ist natürlich wahnsinnig geil. Es ist nicht so, dass man sagt, hier, die Band spielt jedes Mal dasselbe Ding ab, sondern es wird irgendwas improvisiert, was natürlich toll war. Heutzutage nicht mehr ganz so, aber klar, der Jüngste ist er halt auch nicht mehr. Okay, so, also dieses wunderbare Album Born to Run und dann ging's los, dann kam irgendwann ein Typ, nämlich John Landau vom Rolling Stone, glaube ich, der ihn live gesehen hat und geschrieben hat, I've seen the future of rock and roll and its name is Bruce Springsteen. Und das war natürlich eine legendäre Zeile, die in so einer Zeitschrift stehen konnte und die Leute sind drauf angesprungen und der John Landau, der wurde dann der neue Manager von Bruce Springsteen und der ist es seitdem. Also seitdem ist der John Landau sein Manager. Die verstehen sich wohl auch perfekt, sind Freunde und seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf, immer wieder, das ist klar. Und hat eben funktioniert. Ja, es war dann auch so, dass er bis dorthin nur in Amerika gespielt hat, aber die Leute sind irgendwie aufmerksam geworden auf ihn, auch in Europa. Und zu dieser Born to Run Platte hat er eine Tour gemacht und ist tatsächlich dann in London, auch im Hammersmith Odeon aufgetreten. relativ kleine Halle, aber die, das ist auch dokumentiert, da gibt es auch CDs und DVDs davon und so, ganz tolle Auftritte gewesen. Also er hat es dann geschafft, nicht nur in Amerika zu spielen, sondern auch in Europa und dann später auch weltweit, wobei man natürlich, das habe ich glaube ich eingangs schon gesagt, eins sagen muss, Springsteens Musik ist uramerikanisch. Das ist so. Ja. Also es ist ganz typisch Amerika. Niemand wird drauf kommen, dass da irgendwas hier aus London oder ähnliches kommt. Aber später, sagen wir mal, im Alterswerk, wenn man das so nennen kann, hat er sich so ein bisschen auf diese irischen Wurzeln, die von seinem Vater kamen, besonnen. Trotzdem amerikanische Mucke. So, ja, und diese Born to Run-Platte, wie gesagt, die war so wahnsinnig voll und so Wall of Sound und ganz viel. Und dann hat er gesagt, so, jetzt machen wir Folgendes, jetzt mal, reduzieren wir das mal ein bisschen und wir schreiben jetzt nur noch Songs, die irgendwie drei Akkorde lang sind oder so und machen die Songs ein bisschen einfacher. Und dann hat er das nächste Album gemacht und das hieß Darkness on the Edge of Town und ist auch wunderbar. Und da zeigt sich auch eins. Er hat dieses Album aufgenommen, das hat irgendwie 10, 12 Songs, aber er hat ungefähr 100 Songs aufgenommen. Und das kam dann auch, dass der Springsteen ein wahnsinniger Arbeiter ist und wahnsinnig akribisch ist und sich genau überlegt, welche Songs passen auf dieses Album, das ich jetzt rausbringen will und welche passen in diesen Kontext. Also man kann das jetzt alles nachkaufen, es gibt dann hier diese Boxsets, wo hier irgendwie 40, 50 Songs drauf sind, die sie in den Sessions zu der Platte gemacht haben. Aber man merkt dann auch, dass die 10 Songs, die dann auf der Platte waren, genau die sind, die da dazu passen. Und alles andere, was dazu kommt oder was nicht aufgenommen wurde oder was aufgenommen wurde, aber nicht auf die Platte kam, ist toll, ist wirklich saugeil. Also teilweise gibt es ja Songs, wo man sagt, wie kann man sowas nicht veröffentlichen? Aber er hat immer genau überlegt, was passt da? Und was passt zu dieser Stimmung und was muss da drauf? Er hat auch wahnsinnig viel sich Mühe gegeben, wie er ausschaut auf den Plattencovern und so weiter. Also das kommt alles nicht von ungefähr. Das ist nicht spontan. Das ist vielleicht auch was man kritisieren kann. Es ist wenig spontan. Es ist viel erarbeitet. Aber es ist halt einfach geil. So. Von Darkness on the Edge of Town aus dem Jahr 1978 der Song Candy's Room.
In Candy's Room. There are pictures of our heroes on the wall. We get to Candy's room, at a walk, darkness of Candy's hall. Strangers from the city, call my baby's number, and they bring her toys. When I come knocking, she smiles pretty, she knows I'm gonna be Candy's boy. There's a sadness, hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kiss in my heart, was just in my brain. And the blood was just in my veins. The fire rushes through the sky. And the river will drive, drive deep into the night. I will drive deep into the light. Candy's out. She says, baby, if you wanna be wild,
also ich hoffe, man hört es, dass das, wie soll ich sagen, weniger ausgefeilt ist, mehr straighter Rock'n'Roll ist, ganz anders produziert ist, nicht so voll ist, und das wollte er auch. Er wollte die Songs einfacher haben, er wollte die Aussagen einfacher haben. Es geht nicht mehr nur um Romantik und Rausgehen, sondern es ist auch viel Sozialkritisches da. Das muss man auch sagen, dass das Springsteen immer, ja, was man so landläufig sagt, hier Arbeiterrock, linke Klasse, Arbeiterklasse, Rock ist und so. Also es ist schon so, nicht für das Establishment gedacht, das Ganze. Wobei natürlich nach wie vor, früher schon und heute auch, eher die, oder nicht eher, aber sicherlich Leute aus dem Establishment solche Sachen hören, ist klar. Und dann sagen sie, putzig, was der da singt. Ja, und da war er dann, ja, groß erfolgreich, das kann man sagen, und es hat sich langsam gelohnt. Die Typen aus der Band, Roy Bittan, Max Weinberg zum Beispiel, die haben bis dorthin eigentlich kaum mit ihm überhaupt Geld verdienen können, aber sie haben gewusst, dass er der Richtige ist, und sie sind bei ihm geblieben, obwohl es sich nicht gelohnt hat bis dorthin, aber sie haben es ahnen können. Der Springsteen hat irgendwann gesagt, ihr müsst mal was anderes annehmen, damit ihr über die Runden kommt, und es wird irgendwann passen, das Ganze. Und deswegen haben sie zum Beispiel, habe ich auch schon mal erwähnt, bei Meat Loaf als Session-Musiker gearbeitet, damit sie da ein bisschen Kohle rein, damit ein bisschen Kohle reinkommt und so weiter. Es hat sich irgendwann ausgezahlt. Darkness on the Edge of Town, große Tour, große Amerika-Tour wieder gewesen. Das war dann, ja, dann doch nicht ganz so erfolgreich wie dieses Born to Run Album. Man hat gemerkt aber, dass die Hallen in Amerika immer größer werden, dass immer mehr Leute ihm folgen und dass das irgendwann richtig rauskommen wird. Und dann hat er jetzt immer Ende der 70er, Anfang der 80er, Ende der 70er, ja 79, 80, hat er ein Doppelalbum rausgebracht, das heißt The River. Und ja, gut, es gibt jetzt kaum Alben, von denen ich sage, die sind irgendwie schlecht, aber The River ist vielleicht mit das Beste, das ich von ihm kenne. Natürlich ist Born to Run das Allerbeste. The River ist aber auch wunderbar, weil das so vielschichtig ist, weil da so viel drauf ist. Sind, wie gesagt, ein Doppelalbum, zwei LPs. Das sind ganz straighte Rocknummern, aber es sind ganz gefühlvolle Balladen drauf. Das Ganze auch so ein bisschen, wo man sagt, boah, das ist eigentlich überhaupt nicht Mainstream. Was bei Springsteen immer so ein bisschen schwierig ist, ja. Also auf The River ist zum Beispiel Hungry Heart drauf. Das ist natürlich sein vielleicht kommerziell mit erfolgreichster Song, oder sagen wir mal der Song, der immer noch im Radio läuft oder so. Klar, das ist wahnsinnig eingängig, aber es sind auch viele Songs drauf, die eben nicht so eingängig sind. Da fällt mir jetzt Drive All Night ein, so ganz ruhiges Ding, über 8 Minuten lang, aber wahnsinnig stimmungsvoll und wahnsinnig gut aufgebaut, das Ganze. Und natürlich ist The River drauf, und das muss ich jetzt einmal wieder sagen, The River, ein wunderbarer Song, einer der Songs, wo es halt darum geht, dass so ein Typ, der einen ganz einfachen Job hat und halt mit seiner Freundin zusammen ist, und die wird halt irgendwie gleich schwanger mit 18 oder so, und da sind die am Anfang noch verliebt, aber dann irgendwann merkt man, dass die Liebe irgendwie aufhört und dass es halt nicht klappt in dieser Beziehung, aber ja, der erinnert sich immer wieder dran, wie er zurückgeht und wieder mal zu diesem Fluss geht, wo sie im Sommer drin gebadet haben, die zwei, und sich wahnsinnig geliebt haben. Aber wie gesagt, es kann auch passieren, dass es vorbei ist. Und mit dieser wunderbaren Zeile, is a dream a lie if it don't come true or is it something worse? Also ist ein Traum eine Lüge, wenn er nicht wahr wird, oder es ist sogar noch schlimmer dadurch, dass es nicht wahr wird. Ja, also ganz 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 tolle Texte auch, ja, ganz viel über Außenseiter-Typen, die es eben nicht schaffen und so. Und aus diesem Album The River habe ich einen Song ausgesucht, der wirklich auch einer meiner ganz großen Lieblinge ist, nämlich Out in the Street. Wunderbar.
Lord of grace down on the dock. I take my heart of mine.
Ja, und da kommt jetzt eigentlich auch was Lustiges. Der Springsteen, der erzählt in seinen Liedern Geschichten, das macht das sowieso genial, dieses Geschichten erzählen, aber er erzählt eigentlich ganz oft Geschichten von Typen, die arbeiten. Jetzt kann man mal eins sagen, Springsteen hat nie in seinem Leben gearbeitet, aber trotzdem schafft er es, sich da rein zu versetzen. Und ich glaube, er hat eben als Musiker ein wahnsinnig tolles Arbeitsethos und deswegen weiß er das auch, dass das auch viel mit Arbeit zu tun hat. Aber dieses körperliche Arbeiten, wie das, was er gerade sagte, also der Typ, der hier irgendwie am Hafen arbeitet oder so und sein Mädel sagt, hey, zieh dich heute mal schön an, es ist Wochenende, wir gehen raus und machen ein bisschen Spaß miteinander oder so, das hat er ja nie so erlebt. Aber trotzdem schafft er es, so authentisch das rüberzubringen, dass jeder es ihm glaubt. Und jetzt hier Saxophon. When I'm out in the street. Also dieses Ding hier, ja, ich arbeite die ganze Woche und am Wochenende dann lasse ich mal die Sau raus mit dieser wunderbaren Frau. Typisches Springsteen-Thema. Ja, und wie gesagt, es wurde immer erfolgreicher. Und dann hat man eigentlich gedacht, jetzt kommt der ganz große Durchbruch. Und was er dann gemacht hat, und das ist auch höchst respektabel, er hat genau das Gegenteil gemacht von dem noch eins draufsetzen, sondern er hat sich komplett zurückgezogen und hat ohne diese Band, die so wahnsinnig erfolgreich war, ein Album auf einem Tascam 4-Spur-Kassettenrekorder-Aufnahmegerät aufgenommen. Und das ist das Album Nebraska. Und es gibt nicht wenig Leute, die sagen, dass es sein Bestes ist. Das wage ich zu bezweifeln, aber es ist ganz reduziert, wirklich nur Springsteen mit Gitarre, Mundharmonika, sonst gar nichts. Wahnsinnig gute Texte, wahnsinnig interessante Texte, auch von Typen, die Outlaws sind, die dadurch, dass sie immer Loser waren, sogar zu Mördern wurden, die dann verurteilt worden sind, die die Todesstrafe bekommen haben, Typen, die Autos klauen, Typen, die angehalten werden von einem State Trooper, also von so einer Polizeiwache. Alles Mögliche, also eigentlich alles, was mit dem amerikanischen Traum nichts zu tun hat, sondern all die Verlierer des amerikanischen Traums werden in dieser auf dieser Platte thematisiert. Und ich habe jetzt einen Song ausgesucht, der nochmal das widerspiegelt, dieses ganz schwierige Verhältnis zu seinem Vater. Und ich will jetzt nicht zu viel auf Literatur eingehen, aber es gibt zum Beispiel von Franz Kafka die Geschichte, wo einer nach Hause kommt und Heimkehr heißt die und vor dem Haus seiner Eltern steht und sich nicht reintraut. Und so ähnlich ist diese Geschichte in dem Song jetzt My Father's House auch. Da läuft einer nach ganz langer Zeit wieder nach Hause zu dem Haus seiner Eltern, seines Vaters und überlegt ganz lange, ob er überhaupt da hingehen sollte. Und dann traut er sich am Ende aber doch zu klingeln. Das ist jetzt anders als bei Kafka. Und dann macht jemand auf und sagt, hier, dein Papa, der lebt schon lange nicht mehr hier, der ist gar nicht mehr da. Und ja, diese Suche oder sagen wir die Suche, der Versuch, seinen Vater so zu finden, zu treffen, dass man mit ihm ein enges Verhältnis hat, das hat ihn, glaube ich, ganz lange verfolgt, den Springsteen. Die Platte ist jetzt aus dem Jahr 1982, sein Papa ist 1998 gestorben und hat wohl dann irgendwann ganz am Ende gesagt, ja, es gab so ein paar Songs, die fand ich ganz gut. Den zum Beispiel fand ich richtig gut. Ja, und das ist dieser Song My Father's House von dem Album Nebraska. Wenn man jetzt zuvor hört, Out in the Street, Riesenbanding, Clarence Clemens Saxophon, Riesenglockenspiel, Orgel, Piano und was weiß ich. Und jetzt hier reduziert nur der Springsteen, selbst zu Hause aufgenommen, My Father's House.
Last night I dreamed that I was a child out where the pines grow wild and tall. I was trying to make it home through the forest before the darkness falls. I heard the wind rustling through the trees, and ghostly voices rose from the I ran with my heart pounding down that broken path with the devil snapping at my heels.
Ja, ich glaube, man kriegt so eine Idee von diesem Song. Wie gesagt, er rennt da durch den Wald und irgendwann kommt er da eben an. Es ist eine wirklich wahnsinnig gute Platte, eine Platte, von der keiner erwartet hätte, dass es so rauskommt. Aber das war genau das. Er hat gewusst, jetzt ist er ganz kurz vorm ganz großen Durchbruch und jetzt braucht er nochmal eine Pause. Und er hat tatsächlich in seiner Karriere drei solche Platten aufgenommen. Die Nebraska, dann später 1996 The Ghost of Tom Joad und dann in den 2000ern nochmal Devils and Dust. Das ist so dieses Ding, ich mache alleine meine Musik und ich reduziere mich, ich gehe zurück zu den Wurzeln, sowas hier, ganz Anfang Bob Dylan, Woody Guthrie und so, dieses Great American Songbook weiterzuführen. Das hat er auch geschafft und wie gesagt, ganz viele Leute finden diesen Ansatz von Springsteen besonders gut. Trotzdem war es dann Zeit, das größte Album aufzunehmen und das ist natürlich Born in the USA. Born in the USA ist ein Millionenseller, es wird immer wieder genannt, zusammen mit Thriller, mit Back in Black von AC/DC, mit Whitney Houston und so weiter, also mit den ganz großen Alben. Das ist zig Millionenfach verkauft worden, die Platte hat alle Rekorde gebrochen, hatte 7 Singles, die alle hoch in den Charts waren, ist Dancing in the Dark drauf und Born in the USA drauf und No Surrender ist drauf und I'm Going Down und My Hometown und so. Und das ist, sagen wir mal, nicht nur heißt sie Born in the USA, sondern ist auch wirklich die amerikanischste Platte, die der Springsteen gemacht hat. Und das war tatsächlich auch diesem Steve Van Zandt, mit dem er lange zusammengearbeitet hat, dem war es dann auch zu viel. Der hat gesagt, ey Bruce, das wird mir jetzt ein bisschen zu arg, das wird mir zu kommerziell, das Ganze. Und der ist dann ausgestiegen. Ist jetzt wieder dabei, aber zeitlang hat er gesagt, nee, ich höre jetzt mal auf und ich mache meine eigene Karriere. Und für den hat er auch der Springsteen dann einen Song geschrieben, nämlich Bobby Jean, wo es tatsächlich um diese Freundschaft geht, die dann jetzt auseinandergeht und so, und das ist wunderbar. Aber ich habe mir jetzt von dieser Platte noch einen Song ausgesucht, den ich auch wahnsinnig stark finde, der auch wieder so dieses traurig sein, weil jemand eben es nicht schafft, in dieser amerikanischen Gesellschaft groß rauszukommen, nämlich Downbound Train. Der Typ, der da irgendwo in der Holzfirma arbeitet und dann die Pleite geht und er arbeitslos wird und seine Frau ihn verlässt und all das zieht ihn immer weiter runter und deswegen geht der Zug Richtung ganz unten, deswegen heißt er Downbound Trainer. Wunderbarer Song, keine Single gewesen, für mich mit der stärkste Song auf dem Born in the USA Album. Wunderbare Platte auch, das ist so ein bisschen, man denkt immer nur an Born in the USA, aber auch gerade der Song My Hometown, wo der Papa mit seinem Sohn da durch die Stadt fährt, die früher mal relativ erfolgreich war und wo man aber sieht, dass alles so ein Bach runtergeht, die Geschäfte zu haben und seinem Sohn übers Haar streicht und so, ja, das ist meine Heimatstadt und es wird auch irgendwann vielleicht deine sein, wenn du nicht irgendwie abhaust und was anderes suchst und so, ist wunderbar. Und hier diese Stelle, wo einer durch den Wald rennt und es nimmer aushält, weil alles so schlimm ist. Und so weiter. Wunderbarer Song, Downbound Train von Bruce Springsteen. Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen auch über die Frauen reden. Also offensichtlich schon relativ viele Beziehungen auch gehabt, aber dann hat er eben gesagt, er heiratet, dann hat er eine Frau geheiratet und das hat aber leider überhaupt nicht lang funktioniert. Also gerade in dieser Born in the USA Zeit hat er die geheiratet, die Ehe hat glaube ich 2-3 Jahre nur gehalten und dann hat er aber eine Sängerin, die auch aus New Jersey kommt und die auch seine Background-Sängerin dann wurde, kennen und lieben gelernt und hat aber in dieser Übergangsphase zwischen ich bin noch verheiratet, lieb aber die andere, ein Album geschrieben, das hieß Tunnel of Love und das ist sowas wie die Scheidungs-Trennungsplatte von Springsteen. Jetzt gibt's aber schon einige Leute, die sowas gemacht haben. Der Bob Dylan hat es auch gemacht, da habe ich schon mal drüber erzählt. Phil Collins hat sowas gemacht. Das sind die Typen, ja, die dann merken, oh je, die Ehe scheitert. Peter Gabriel hat es gemacht, sind alles Zeitgenossen von Springsteen. Die haben sich damit auseinandergesetzt, dass es halt ja mit der einen Frau doch nicht klappt und trotzdem irgendwie weitergehen muss. Tunnel of Love ist auch dann, wo wirklich zuvor Springsteen mit Born in the USA auf dem absoluten Zenit war, auf dem absoluten Höhepunkt, ja, wo es dann losging, nimmer hier, wir füllen Hallen, sondern wir füllen Stadien und wir füllen weltweit Stadien und wir sind überall auf der Welt unterwegs und jeder liebt das Ganze. Da hat er gemerkt und das glaube ich ist auch bei vielen so, dass es irgendwann nicht mehr zu toppen ist und dass man sich vielleicht irgendwie verändern soll. Und deswegen war die nächste Platte auch viel reduzierter wieder. Deswegen Tunnel of Love, wie gesagt, dieses Trennungsalbum. Und davon mache ich mal einen Song kurz, der heißt One Step Up and Two Steps Back. Also es geht immer einen Schritt vor und zwei wieder zurück.
Woke up this morning, the house was cold.
sad story, that's a fact. One step up and two steps back.
One step up and two steps back. Dann ist auch sind tolle Songs drauf, Tougher Than the Rest und so weiter. Also eine ganz tolle Platte auch. Viel reduzierter auch, natürlich auch viel weniger erfolgreich dann als Born in the USA, aber ich glaube, das hat er auch einkalkuliert. Und was hat er dann gemacht? Ja, der ist zum Beispiel nach Ost-Berlin gegangen, hat da ein Konzert gegeben, ein wahnsinnig umjubeltes Konzert, und da spiele ich euch jetzt auch ganz kurz mal was draus vor, wie er so ansatzweise eine Rede hält. Das ist ganz lustig, natürlich kann der überhaupt kein Deutsch, das ist klar, und da hat er sich irgendwie von einem aus dem Management so Sachen phonetisch umschreiben lassen, was er für Rede hält. Also er ist froh, in Ost-Berlin zu sein, und er möchte eigentlich keine politischen Statements abgeben, sondern nur Rock'n'Roll spielen, aber trotzdem wäre es schön, wenn alle Barrieren mal fallen würden, da stand die Mauer noch, nämlich 1988, und deswegen ein schönes Zeitdokument jetzt hier, Bruce Springsteen in Ost-Berlin. Tonqualität ist ein bisschen schwach.
Dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Ich danke euch.
Und dann singt er Chimes of Freedom von Bob Dylan in Ost-Berlin.
Shadows in the sun, seeming to be the chimes of freedom flashing. They're flashing for the warrior whose strength is not to fight. They're flashing for the refugee on his unarmed road of flight. And for each and we gazed upon the chimes of freedom flashing. When the city's melted fire.
Ja. Es gibt da verschiedene Versionen davon, wie viele Leute dort waren bei diesem Konzert, aber es waren natürlich wahnsinnig viele. Es war natürlich auch schwierig, da wahrscheinlich eine Karte zu bekommen und so weiter. Viel voller, als es hätte sein sollen, aber auch eins der Zeichen überhaupt, das er gesetzt hat. Einer der großen Künstler, die eben in der DDR oder im Ostblock dann auch gespielt haben. Billy Joel hat auch in der UdSSR gespielt und so weiter. Das sind natürlich Riesenstatements gewesen, und das war sehr, sehr geil. Ja, und wie gesagt, er hat diese Patti Scialfa dann lieben gelernt und hat dann sich komplett verändert und hat gesagt, so, die Band, die wird jetzt aufgelöst. Und das war natürlich für die Typen, die dabei waren, Katastrophe. Er hat nie aufgehört, mit dem Roy Bittan, mit dem Pianisten immer wieder zu arbeiten und auch mit dem Danny Federici. Aber er hat trotzdem ansonsten die Band aufgelöst und hat dann in den 90ern, ist tatsächlich auch von New Jersey nach L.A. gezogen, hat so ein bisschen mehr, will nicht sagen glamourös, aber doch ein bisschen angezogen, was den Lifestyle anging und so, und hat dann, da sagt man, seine schlechtesten Platten gemacht, nämlich Human Touch und Lucky Town. Da spiele ich jetzt mal nichts draus, obwohl die gar nicht schlecht sind und so, aber trotzdem schauen, wie wir ein bisschen weiterkommen. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, 1993, Und das war schon trotzdem sehr cool. Das war nur das Springsteen mit einer komplett anderen Backing-Band, war trotzdem wahnsinnig geil. Am München-Riem, damals noch Flughafengelände, sehr, sehr geil für mich. Ist da ein Traum in Erfüllung gegangen, als ich ihn gesehen habe, 93. War richtig cool. Was er auch gemacht hat, sehr, sehr geil. Der hat da gewohnt im Bayerischen Hof in München und da war irgendwie so ein Abschlussball oder so und als er da ins Zimmer gegangen ist, hat er gemerkt, dass da unten irgendwie in dem Saal, in dem Hotel was abgeht und da ist er runtergegangen, hat gesehen, dass da Band spielt und da hat er mal gesagt, ey komm, gib mir mal die Instrumente und hat da ein paar Songs vor diesem Publikum von Abschlussballleuten hat da ein Konzert gegeben und so, was natürlich auch sehr, sehr geil ist. Ja, okay. Das waren die 90er. 90er weniger erfolgreich, natürlich dann trotzdem einer der bekanntesten Songs, den er gemacht hat, nämlich Streets of Philadelphia, zu dem Song über zu dem Film über jemanden, der AIDS hat und da dran stirbt und so. Und hat er diesen Song gemacht, der ja ein bisschen außergewöhnlich ist, weil er halt dieses elektrische Schlagzeug hat, was sonst bei Springsteen natürlich nie der Fall ist. Der Grammys und was weiß ich alles dafür bekommen. Also Auszeichnungen, da brauche ich überhaupt nicht anfangen. Das ist vollkommen uferlos, was er da alles bekommen hat. Gut. Ja, und dann hat er nochmal so eine Akustikplatte gemacht, habe ich vorhin schon genannt, The Ghost of Tom Joad. Und da habe ich ihn auch mal gesehen in meiner Zeit, als ich da in England war. Und zwar hat er in Manchester Apollo, das ist tatsächlich ja so ein Theater, relativ kleines Ding, hat da gespielt. Und da das war für mich auch ein Riesenerlebnis, weil das Ding restlos ausverkauft war. Und ich keine Karte bekommen habe, aber ich habe gesagt, das ist mir jetzt vollkommen wurscht. Ich fahre dahin. Und da war ich da in Manchester vor diesem Apollo gestanden und war immer an der Kasse und habe gesagt, ey, habt ihr denn nicht noch Karten und so? Und da hat die gesagt, ich darf nichts sagen und so. Und dann war es wirklich so, dass eine halbe Stunde vor Konzertbeginn die Frau an der Kasse mich wieder hingerufen hat. Und ich habe da mittlerweile schon ein paar andere Typen kennengelernt, die auch rein wollten. Gesagt, ich sag dir jetzt eins, das macht der Springsteen immer so. Der hat immer 50 Karten, obwohl es ausverkauft ist. 50 Karten sind immer noch übrig und du kriegst jetzt eine und die zahlst du zum normalen Preis und dann kommst du da rein und da war ich da drin gesessen. Das war natürlich irre geil, den da zu sehen. Und das muss man auch sagen, so geil es ist, mit der Band ihn zu sehen, das ist natürlich auch toll, ihn allein performen zu sehen. Und das war ganz, ganz intim, ja. Da waren vielleicht ja maximal 1000 Leute drin. Es war eine wahnsinnig geile Stimmung. The Ghost of Tom Joad.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. Home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joad. He pulls a prayer book out of his sleeping bag.
Yeah. Ganz, ganz ruhig. Tom Joad, übrigens ein Charakter aus The Grapes of Wrath von John Steinbeck. Und das, glaube ich, zeigt so ein bisschen das, dass der Springsteen natürlich auch immer ein politischer Mensch war. Immer so, sagen wir mal, textlich, musikalisch sich immer so ein bisschen für die Unterdrückten, für die einfachen Leute eingesetzt hat und denen eine Stimme gegeben hat. Ja, und er hat sich da auch positioniert, was ich manchmal dann doch ein bisschen schwierig finde. Also natürlich kann ich mich super identifizieren mit all dem, was er da macht und so, aber ich finde es immer, wie soll ich das sagen, ich finde es eigentlich gut, wenn sich jemand äußert, aber wenn er dann öffentlich sich mit Politikern hinstellt, finde ich das dann trotzdem immer so ein bisschen schwierig, weil die ihn vereinnahmen, ja, und das haben natürlich Leute gemacht, das hat natürlich auch später Barack Obama gemacht und so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir in Deutschland, wir finden halt den Barack Obama 10-mal, 100-mal besser als Donald Trump und so, und natürlich hat sich Springsteen von Trump distanziert, auch zuvor schon von George W. Bush und so, das finde ich ja alles richtig und okay und so, aber trotzdem wäre es mir fast lieber gewesen, wenn er da neutraler geblieben wäre irgendwie. Ja, also ich finde es immer, das klingt dann so, wie wenn man sich irgendwie davor spannen lässt vor so einem Karren und so. Ja, also deswegen, ja, muss er selber wissen, das ist mir sowieso klar. Gut, dann hat er hat gemerkt, ja, allein kommt er dann doch nicht so recht weiter und hat gesagt, ja, ich bringe die Band wieder zusammen. Und das ist natürlich das, was die Leute hören wollen und ich auch. Und da 98 hat er gesagt, okay, die Band soll wieder zusammenkommen. Die Band kam wieder zusammen, es gab eine Tour, es gab zwar kein Album dazu, aber es gab eine Tour mit den alten Songs, und er hat zuvor so ein Outtake-Album mit 80 Songs rausgebracht, wo man dann hört, was er alles nicht veröffentlicht hat und so weiter, und dann sind die da auf Tour gegangen, da habe ich die auch gesehen, das war natürlich für alle wahnsinnig geil wieder, ja, wunderbar. Und da kam die Jahrtausendwende und es kam das Millennium und es kam das Jahr 2001 und es kam der 11. September 2001 und das war natürlich ein wahnsinnig einschneidendes Ding für die ganze Welt. Und es gibt die Legende, dass irgendein Typ den Springsteen gesehen hat, der im Auto gefahren hat und das Fenster unten gehabt hat und tatsächlich zu ihm gesagt hat, we need you. Und das wusste er auch und er hat dann eine Platte gemacht. Und das ist sicherlich eine der allerstärksten Platten von Springsteen überhaupt aus dem Jahr 2001. Und das ist das Album The Rising, wo ganz viel mit dem 11. September zu tun hat, ja, also wo Songs drüber sind, The Rising, wo man rein interpretieren kann, dass es ein Feuerwehrmann ist, der darauf geht und Leute rettet, und es gibt hier City of Ruins, von dem der Springsteen sagt, das hat er vor dem 11. September geschrieben, aber es passt halt perfekt, ja, die Stadt, die in Trümmern liegt und so weiter. Es ist ein wahnsinnig starkes Album, da ist kein Ausfall drauf, das ist ganz interessant, und da habe ich jetzt einen Song gemacht, der so ein bisschen soulig ist, damit man das auch mal hört, weil dieser Soul ist bei Springsteen immer, spielt eine große Rolle, deswegen, let's be friends, skin to skin. Da merkt man so ein bisschen, worum es bei ihm auch immer geht. Also der Soul war immer voll bei ihm dabei. Also diese Mischung aus Soul und Rock, die kann also, glaube ich, wirklich keiner so wie Springsteen das kann. Und deswegen wollte ich das eben auch mal zeigen. Also The Rising, ein Wahnsinnsalbum. Da habe ich ihn, also das, glaube ich, war mein schönstes Konzert, das ich von Springsteen gesehen habe in Berlin zu dieser The Rising Tour. Ich glaube, ich mag es dann trotzdem am liebsten, wenn er in so einer Halle spielt. Und das war halt Tempodrom, glaube ich. Eine Halle, weiß ich nicht, also auf jeden Fall unter 10.000 Leute. Und oh, da war der Sound war perfekt und die Stimmung war perfekt und die Leute waren wahnsinnig heiß drauf, ihn wieder zu sehen, auch mit neuen Songs, ja, und das war einfach, also das war wirklich das schönste Konzert, das ich von ihm gesehen habe. Sehr, sehr geil. Ja, und dann ging es so ein bisschen weiter. Also gerade in in der Zeit nach The Rising hat er sich wahnsinnig viel, hat er wahnsinnig viel rausgebracht, hat sich wahnsinnig viel sehen lassen, war ganz viel in Europa, war ich auch auf jeder Tour irgendwie und man hat ihn in den verschiedensten Konstellationen gesehen. Da hat er auch noch was gemacht, was auch sehr cool war. Er hat ein paar Traditionals aufgenommen und dann nicht mit der E Street Band, sondern mit so ein paar bekannten Session, New Orleans, Soul, Blues, Dixie Musikern. Und das war auch ein sehr cooles Ding. Das hieß eben We Shall Overcome, Bruce Springsteen and the Seeger Sessions Band. Und auch da habe ich dann gesehen in Frankfurt in der Festhalle und das war mega geil. Also das war richtig ein ganzes Orchester mit Bläsern dabei und so, richtig cool. Deswegen ganz kurz ein Song da draus, Jacob's Ladder. Und davon gibt's auch ein Live-Doppelalbum in Dublin dann. Da passt es natürlich perfekt. Und da sind die Leute abgegangen überhaupt. Da müsste man vielleicht auch mal kurz was drüber verlieren, über diese Live-Konzerte. Wie gesagt, ich habe ihn erst in den 90ern gesehen, aber das war natürlich für mich immer wahnsinnig toll. Und eins der schönsten Erlebnisse meiner Jugend war tatsächlich, es kam ein 5-LP-Boxset im Jahr 1900, müsste ich lügen, 87, glaube ich, raus, oder 86, wo nur Live-Aufnahmen drauf waren und ich habe das im Radio gehört, wann das rauskommt. Ich habe meine Mutter wahnsinnig genervt, dass ich bitte am ersten Tag, wo das rauskommt, mir das Ding kaufen darf und dann durfte ich mir es kaufen. Es hat 69,99 Mark gekostet und ich habe mir das zusammengespart und bin mit meiner Mama nach Hof gefahren in das Geschäft, die Schallplatte, und habe mir dieses Boxset dort gekauft und das war, wow, einer der wahnsinnigen Momente meiner Jugend, wo ich das Ding aufgemacht habe und dann das alles durchgehört habe und dieses Booklet mir aufgemacht habe und die Bilder mir angeschaut habe und mir vorgestellt habe, wie geil das ist, bei einem Springsteen-Konzert zu sein und so. Und das war einfach wahnsinnig toll. Ja, und deswegen, also nicht nur die Aufnahmen, sondern auch das Erlebnis, ihn zu sehen, ist einfach klasse. Ja, und dann gab es auch ein paar Alben, ja, Devils in Dust, auch so ein bisschen ruhig, ja, war gut. Dann kam Magic, auf dem zum Beispiel Girls in Their Summer Clothes drauf ist, das ich schon mal im Sommer-Special gespielt habe, wunderbarer Song, nicht guter Sound auf dem Album, da kam das Album Working on a Dream, wo ich sage, das ist wahrscheinlich mit das Schlechteste, was er gemacht hat, wo ich also wirklich sagen muss, nee, also sorry, das geht nicht. Auch das gibt's natürlich. Ja, also er war sehr produktiv und hat für meine Begriffe dann fast ein bisschen zu viel gemacht in der Zeit. Ja, also während er in den 90ern fast gar nichts gemacht hat, war es in den, sagen wir mal, zwischen 2005 und 2015 fast ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall war es qualitativ nicht alles so toll. Und dann kam aber wieder ein Album, wo ich sage, boah, das ist richtig geil. Und zwar ist das Album Wrecking Ball. Und den Song, den Titelsong, den spiele ich euch jetzt auch mal, weil der richtig cool ist. Und zwar ging es da in New Jersey, das Giant Stadium wurde abgerissen. Und da hat er natürlich wahnsinnig oft gespielt, weil er da diese Stadiontouren gemacht hat und weil er der Held aus New Jersey ist und so weiter. Und über diesen Abriss des Stadions von den New Jersey Giants hat einen Song gemacht und der heißt Wrecking Ball, Abriss, Birne. Das habe ich live auch erst letzte Woche wieder gehört. Live ein absoluter Kracher.
If you got the balls, you think it's your time to step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here.
Meadowlands Arena.
Blood is spilled, the arena's filled, Giants play. The
Giants play their games.
So raise up your glasses, let me hear your voices come. It's tonight all dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball.
Ja, Wrecking Ball, die Abrissbirne und hier, komm, bring doch die Abrissbirne und gegen uns ist nichts zu machen und so weiter. Ist richtig, richtig, richtig cool. Also Wrecking Ball, dieses Album, da ist auch American Land drauf, wo man so ein bisschen merkt, diese irischen Wurzeln wieder so ein bisschen hört und so. Also es ist sehr, sehr geil. Dann hat er noch ein Album gemacht, High Hopes, auch richtig gut. Und dann hat er noch was gemacht, nämlich Western Stars, wo ich sage, oh Leute, hey, das ist Schlagerplatte, das da fällt es mir schwer, irgendwas Gutes draus zu hören. Auch das gibt's. Und und jetzt vor kurzem hat er auch ein Album aufgenommen mit alten Soul-Songs, wo ich sage, ja, eigentlich klingt jeder Soul-Song im Original besser als das, was er jetzt aufgenommen hat. Also ihr seht schon, es gibt auch natürlich qualitative Unterschiede und natürlich wird es auch so, sagen wir mal so ab 70, dann auch trotzdem ein bisschen schwierig. Allerdings, und da komme ich dann gleich beim letzten Song drauf, jetzt spiele ich nochmal den vorletzten bisschen ein, hat er auch bewiesen, dass er immer noch wahnsinnig gute Qualität abliefern kann. Das werde ich aber euch später noch zeigen. Jetzt American Land, wo man noch so ein bisschen diese irischen Wurzeln hat.
We'll be right back.
Ja, man hört es ungefähr, wohin die Reise geht bei sowas. Ja, aber es ist natürlich wunderbar und das muss man echt sagen. Ist immer schwierig zu sagen, oh, klingt aber noch gut dafür, dass er schon so alt ist. Nee, klingt einfach geil. Ja, und deswegen, es, wie eingangs gesagt, er schafft schon über die Karriere hinweg immer große Qualität abzuliefern. Natürlich mit Abstrichen, da gibt es natürlich keinen Zweifel. Wenn jemand das über 50 Jahre macht, dann kann nicht alles gut sein. Das ist auch logisch. Was sagt Barack Obama über Bruce Springsteen? Muss man natürlich hören.
I'm the president, but he's the boss.
I'm the president, but he's the boss. Das ist natürlich eine wahnsinnige Geschichte. Ja, also wenn, also das muss man sich mal vorstellen, wenn das ein deutscher Kanzler sagen würde oder so, mega geil. I'm the president, but he's the boss. Trotzdem, ja, er hat dann auch mit dem Obama, das weiß man, glaube ich, auch zusammen einen Podcast gemacht, Renegades, ja. Ja, gut, ist interessant, habe ich auch mal reingehört und so, tolle Geschichte. Ja, Bruce Springsteen. So, Leute, das war jetzt der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Ich möchte erstmal auflösen vom letzten Mal, wer die Rätselfrage beantwortet hat, nämlich der Matthias 1, logischerweise wie immer, und der Manuel und der mich. Sehr cool. Es ging um die Tina Turner und die Bonnie Tyler. Es ging um die Bonnie Tyler, sowas. Und zwar hat die Bonnie Tyler ursprünglich den Song The Best rausgebracht, den dann später Tina Turner gecovert hat, sowas. Ja. Das war der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage war Desmond Child. Das ist ein Typ, der für alle Bands irgendwie, alle Rock, Hard Rock Bands Songs geschrieben hat. Der hat komponiert If You Were a Woman and I Was a Man. If You Were a Woman and I Was a Man. Genau. Und diese Melodie hat er 1:1 übernommen für einen Song von Bon Jovi, nämlich Shut to the heart and you're to blame, you give love a bad name. Also jetzt ganz schlecht vorgesungen, das weiß ich schon, aber es ist genau die gleiche Melodie. Also if you were a woman and I was a man und you give love a bad name, gleiche Melodie. Das war der zweite Teil. Und der dritte Teil war, die Bonnie Tyler ist beim Eurovision Song Contest 2013 aufgetreten und wurde 19. und damit nur 2 Plätze besser als die deutschen Teilnehmer. Das war die Frage zu Bonnie Tyler. Sehr cool übrigens war es letzte Woche mit der No, die natürlich Weltklasse ist. Und ganz große Grüße gehen wieder raus an die No auf Hawaii. Irgendwann komme ich schon vorbei. So, Leute, das war der vorletzte Song und jetzt kommt der letzte Song. Und da kann ich jetzt mal sagen, das ist auch etwas, was mich echt bewegt hat bei diesem Konzert letzte Woche. Er ist 73, er spielt vor 70.000. Ich glaube, als wir dort waren, waren es um die 100.000 Leute. Das war eine wahnsinnig große Veranstaltung. Und diese Konzerte sind natürlich, ja, manche sprechen von Messen oder so, also Messe im Sinn von Gottesdienst, dass die Leute ihm huldigen oder so, das so weit will ich jetzt nicht gehen, aber natürlich sind es alles Fans, die wahnsinnig begeistert sind, dass sie ihn überhaupt nochmal sehen dürfen und so. Und dann macht er aber auf so einem Massenkonzert auch, redet er drüber, tatsächlich redet über die Endlichkeit, er redet über den Tod. Also er redet zum Beispiel davon, dass er am Anfang mit einer Band gespielt hat, die The Castiles heißt, und dass der George Tice, der Typ, mit dem er gespielt hat, gestorben ist, dass der Rest der Band auch gestorben ist und so weiter. Und dass er der letzte Mann ist, der noch übrig ist, nämlich Last Man Standing. Ja? Und er redet auch davon, dass im allerletzten Song, nachdem die Band von der Bühne geht, spielt er nochmal was alleine. Und jetzt fällt mir gerade ein, Leute, ich werde auch nicht jünger, ich muss auch über die Endlichkeit reden, dass ich zwar die Rätselfrage vom letzten Mal aufgelöst habe, aber die Rätselfrage, die neue Rätselfrage noch gar nicht gestellt habe. Jetzt, wen kommt die jetzt? Das wäre ein kleiner Cliffhanger gewesen. Rätselfrage zu Bruce Springsteen. Erster Teil. Der Springsteen hat den Song mit seinem größten Hit, Hungry Heart, ursprünglich eigentlich einer Band schreiben wollen, für eine Band schreiben wollen, für welche Band, da wird man, glaube ich, wenn man das nicht weiß, wird man nicht drauf kommen. Aber es ist eine Band, die nicht unbedingt das gleiche Genre bediente wie das Springsteen. Das kann ich sagen. Erster Teil. Zweiter Teil, es gibt den Comedian und Schauspieler Jon Stewart. Der hat in einer ganz berühmten Rede davon gesprochen, dass der Springsteen der Sohn, fiktiv natürlich, ja, der Sohn von zwei Männern sein soll. Von welchen zwei Männern? Boah, das ist schwer. Muss man sich vielleicht anhören, die Rede. Aber coole Geschichte. Und, das war der zweite Teil, und der dritte Teil, 1975 war der Springsteen auf dem Cover von zwei ganz berühmten US-Zeitschriften. Von welchen zwei Zeitschriften war er da gleichzeitig auf dem Cover? Ja, also er war auf dem Cover von zwei US-Zeitschriften. Welche waren das? So, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen, weil ich die Rätselfrage zu spät gestellt habe. So, aber ihr könnt die schon beantworten, da kommt ihr schon drauf. So, letzter Teil, langer Rede, kurzer Sinn. Dieses Auseinandersetzen mit der Vergänglichkeit, mit dem Aufhören müssen, mit dem irgendwann nicht mehr da sein müssen, das hat dazu geführt, dass er da einen wahnsinnig tollen Song drüber gemacht hat. Und diesen Song spielt er jetzt live auf der Welttournee allein, nachdem die Band von der Bühne runter ist, allein auf der akustischen Gitarre. Das war ein wahnsinnig toller Moment. Das wussten die Leute natürlich auch, weil mittlerweile kann man ja alle Setlists anschauen oder so, aber es ist also wirklich toll gewesen, wie er das gemacht hat. Aber der Song ist auch in der Instrumentalfassung, also mit der Band zusammen, ein ganz, ganz toller, und deswegen ist auch wieder das so ein Zeichen dafür, dass er auf Platten auch schon noch wahnsinnig tolle Sachen machen kann, nämlich die, sagen wir, die letzte Studioplatte mit eigenen Songs ist die Platte Letter to You, und die gehört in die Top 10 seiner Platten, und das muss man auch schaffen, mit über 70 sowas hinzukriegen, dass man wirklich noch so ein Album raushaut, wo man sagt, boah, saugeil, Texte, Musik, Produktion, alles richtig cool, klingt richtig frisch, alles noch dabei. Und dieser Song, der, wie gesagt, sich mit dieser Endlichkeit, mit dem irgendwann ist es vorbei, auseinandersetzt, ist dieser wunderbare letzte Song, I'll See You in My Dreams, Bruce Springsteen, Forever. And swimming without end, her days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, if my heart's been empty, it seems I'll see you in my dreams. I got your gift. For death is not the end, I'll see you in my dreams. Die wunderbare Zeile auch, I got your guitar here by the bed. Tatsächlich hat er zuvor die Springsteen Broadway Show gemacht, wo er allein aufgetreten ist, und ein Fan hat ihm eine Gitarre geschenkt, und auf dieser Gitarre hat er diesen Song geschrieben. Wahnsinn. Das ist auch nochmal so ein Band-Ding, wo alle spielen. Noch einmal der Refrain, wunderbar. We'll be right back. I'll See You in My Dreams, für mich ein wunderbarer Abschluss. Ich weiß auch nicht, ob es vorbei sein wird. Ich habe so das Gefühl gehabt, hatte das Gefühl, dass das vielleicht so das letzte Mal war mit der Band zusammen, aber du weißt es nie. I'll See You in My Dreams, für mich der größte Held, der vielleicht authentischste, der mit den geilsten Texten, mit dem besten Zusammenspiel von Band, Solo, Karriere, Musik, amerikanisch sein, aber das trotzdem für alle verständlich zu machen, der Mann, von dem ich, glaube ich, am meisten überhaupt gelernt habe, wenn man das so sagen kann. Bruce Springsteen, auch das war mir, wie all diese Porträts von den Einzelkünstlern, eine wirklich große Herzensangelegenheit. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht, auch wenn ihr den Springsteen vielleicht nicht so mögt. Und ich hoffe, es gibt euch so ein bisschen einen Zugang zur Welt von diesem wahnsinnig geilen Künstler, ein bisschen abseits von den großen Hits von ihm. Das war Pittys Podcast, Bruce Springsteen Special. Bitte, Leute, bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen, wenn ich sie richtig stelle, auf pittyspodcast@gmx.de und hört weiter gute Musik. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu Pittys Podcast. Macht's gut, Leute. Ciao.